der Bremen Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt.
Moin Bremen, hier ist der Bremen Podcast und wir haben Februar und das Ende der Eiszeit ist da.
Moin Bremen und moin Olaf, sage ich da nur.
Hi Renate, grüß dich.
Hallo.
Also genau, die Eiszeit ist vorbei, draußen zwitschern die ersten Vögel und die ersten Krokusse stehen bei uns im Garten.
Und Winterlinge habe ich gesehen.
Ja auch, ne? Das sind die gelben. Ne?
Das sind die gelben, Krokusse sind eventuell auch gelb und weiß.
Könnten sein, ne? Aber also, die meisten hier so ja. In hiesigen Gefilden sind die ja meistens lila, ne? Lila-weiß so.
Also ich bin noch nicht wieder aufs Fahrrad gestiegen, das lag aber jetzt auch am Regen. Ich möchte mich aber auch nicht beschweren.
Nee, ne? ich muss gestehen, Fahrrad steht auch erst im März bei mir auf der Agenda. So.
Okay.
Ist mir zu kalt gewesen. Also und auch zu glatt vor allem.
Zu glatt. Dazu bin ich, glaube ich, auch, fahre ich nicht sicher genug, wenn man das überhaupt kann auf Eis. Und die Olympischen Winterspiele sind ja im Fernsehen und nicht auf der Straße.
Ja. Ja, also genau, es war klirrig kalt noch bis Mitte Februar ja. Und jetzt ist es besser geworden. Aber um gleich mal schon auf das kommende Thema hinzuweisen, es waren sternklare Nächte teilweise. Wenn es nicht gerade geschneit hat, konnte man super schön den Himmel beobachten. Und über dieses Thema redest du auch gleich noch im Anschluss unseres Vorgesprächs, ne?
Ja, auf jeden Fall. Du hast es jetzt ja schon fast so richtig verraten. Da werden wir auch noch erfahren, wo vermutlich der windigste Ort in Bremen ist, was ich ja super spannend finde.
Ja.
Sehr, sehr, sehr spannend finde ich das. An diesem windigen Ort war ich noch immer nicht.
Ich habe das noch nicht gehört, darf ich eine Vermutung äußern? Das ist immer direkt vor meinem Fahrrad. Das ist immer die windigste Gegend, also direkt immer mir entgegen wehend.
Ja, ja. Und es ist nicht das Bamberger Haus.
Nee?
Nee, nicht da oben.
Das ist aber auch da schon zugig, ne? Aber, auch wunderschön. Auch ein kleiner Geheimtipp in Bremen.
Auf jeden Fall. Einfach mal
zum Bamberger Haus, also die Volkshochschule Bremen, besuchen, dort mit dem Fahrstuhl oder noch nachhaltiger mit den Treppen ganz nach oben.
Ja.
Ich glaube, es ist die 8. Etage oder ist es die 9.? Ich weiß es nicht mehr genau.
Es ist sehr weit oben, genau. Seitdem wir unser Büro nicht mehr daneben haben, hat man das nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wenn man nicht gerade in der Volkshochschule einen Bildungsurlaub macht oder einen Kurs, ne?
Genau. Dann kann man da hochfahren. Es ist nicht ganz Empire State, so würde ich jetzt behaupten, von der Höhe her, aber schon ein wunderschöner Ausblick auf die Stadt.
Mit Urban Gardening unter anderem und auch so Himmelsrichtungen, die unten so kleine Plaketten haben, wo du auf jeder Himmelsrichtung siehst, da könntest du das und das entdecken. Das finde ich immer ganz cool.
Ja.
Dass das da drin ist. Wenn du schon anfängst, das zu erklären, weil ich wollte es einfach nur so kurz andeuten und du hast jetzt schon so cool reiseleitungsmäßig zusammengefasst, was da alles los ist. Sehr, sehr, sehr spannend. Ist das auch so ein bisschen so, dass wir da so lange drüber reden, damit wir nicht sagen müssen, dass wir eigentlich gar nicht so viel sonst unternommen haben? Oder hättest du da noch was?
Ich hätte noch ein paar Sachen zu kredenzen, was ich gemacht habe.
Oha.
Weil die Burgerpack-Tombola hat wieder angefangen.
Ja.
Und ich habe natürlich Lose gezogen,
auch
am ersten Tag. Und habe auch einen Gewinn gehabt und dann in freudiger Erwartung an dieser Schlange zur Gewinnausgabe habe ich gedacht, da am besten wäre es jetzt eigentlich, wenn wir Karten für ein Museum gewinnen können, irgendwie so, damit wir das mit der Familie genießen können. Und was soll ich sagen, wir haben Karten gewonnen für das Überseemuseum.
So. Gut, Gott sei Dank nicht fürs Universum, weil da habt ihr ja
da
sowieso.
Da haben wir die Dauerkarte, das ist Quatsch irgendwie so, aber Überseemuseum stand bei mir auch auf der Liste, weil da ist ja gerade diese Sonderausstellung Magie, da hatten wir ja in einer Podcast-Folge schon drüber gesprochen.
Hast du.
Und da fand jetzt im Februar ein Rollenspielabend, also da ging es um das Thema Magie eben, Fantasy oder allgemein Tabletop-Rollenspiele sind ja gerade irgendwie ganz heißes Thema und dort hatte sich das Überseemuseum überlegt, einen Rollenspielabend anzubieten.
Ja, und warst du denn da? Also das haben wir noch gar nicht gehört. Oder ist das noch? Oder
ja, wie
ist
also ich war kurz zu Besuch, habe selber keine Runde gespielt, aber ein guter Freund von mir hat dort eine Spielrunde angeboten. Nämlich ein mystisches, magisches Abenteuer der Mausritter.
Es muss ja mystisch-magisch sein
bei
dem Übertitel der Ausstellung.
Genau, ja.
Ich war tatsächlich auch kurz im Überseemuseum dieses Jahr schon, aber nur zu einer Veranstaltung und deswegen habe ich mir die Ausstellung gar nicht richtig angeguckt, habe ich auf dem Zettel. Ich war dafür endlich im Pixelwald, in der Kunsthalle.
Hast du dir vorgenommen, ja.
Oh, das war so schön. Das war so schön, habe ich mir vorgenommen, habe ich auch gemacht. Ich würde es auch wieder tun, aber das nächste wahrscheinlich, was ich machen werde, ist wieder zurück in die Weserburg.
Glaube ich, ja.
Aber Magie muss auch mal sein.
Die Ausstellung ist super schön. Mhm. Ich habe, wie gesagt, kein Rollenspiel gemacht, aber ich habe mir die Magie-Sonderausstellung dort angeschaut und es ist wirklich fantastisch zusammengestellt. Mit Jan-Christoph Greim hatten wir ja schon über die Zusammenstellung der Sonderausstellung gesprochen und jetzt habe ich mir das endlich auch vor Ort angeschaut. Sehr schön. Ja, und wenn man das miteinander verbindet, Bürgerpark-Tombola, noch etwas Gutes für unseren Bürgerpark getan und dann auch noch eine Eintrittskarte für das Überseemuseum, dann tut das doch weniger weh.
Ich finde, du hast da so richtig, richtig ein paar Häkchen gesetzt in dem bremischen kulturellen Alltag. So, das muss man ja schon mal so sagen. Da kannst du nur stolz sein. Was soll, da muss ich ja, bin ich ja richtig unter Strom und Druck, um zu überlegen, was habe ich denn eigentlich gemacht?
Ja, jetzt kommst du. So.
Was habe ich gemacht, ne? Ja, Kunsthalle habe ich schon gesagt. Ich war tatsächlich endlich mal wieder im Schlachthof auf dem Magazinboden. Mhm. Und zum ersten Mal auch bei einer Veranstaltung, die eine Comedy-Veranstaltung war. Da war ich noch nie. Das habe ich geschenkt bekommen und da war ich vor ein paar Tagen.
Im Schlachthof war es Stand-Up-Comedian?
Magazinboden. Mhm. Genau. Es ist unheimlich toll, mal wieder in den Schlachthof zu gehen, fand ich so. War ich schon lange nicht mehr, vor allem nicht im Magazinboden. Da ist man ja dann eher selten. Genau, und ich habe auch die Weserseite gewechselt und war in der Schwankhalle zum Stück von Nele Buchholz. Tanztheaterstück. Nele Buchholz kennt man ja auch aus Babylon Berlin und so weiter. Das ist ja so eine sehr bekannte Schauspielerin und Tänzerin aus Bremen. Ja, das habe ich auf meinem Kulturbuckel getragen sozusagen. Oder auf meinen, warte, das habe ich auf meiner Liste, auf meiner Kulturliste. Mhm. Und sonst genieße ich es ja auch, dass wir wieder spazieren gehen können. Mehr ohne
auszurutschen. Absolut, ja, richtig, genau.
Ohne auszurutschen spazieren gehen und planen, was man als nächstes macht. Ich würde gerne mal wieder kniffeln in der Kneipe. Das habe ich mir vorgenommen. Das habe ich auch mal wieder gemacht im Eisen. Aber ja, so ein kleines Würfelturnier fände ich auch mal ganz schön, weil ich dieses ja überraschende, dieses Zufall so schätze, muss ich sagen. Genau.
Mhm. Klingt gut, ja.
Ja, klingt gut. Und jetzt können wir ja nochmal tatsächlich auch für die Gäste, die ich im Podcast hatte, beziehungsweise ich habe sie besucht, da war es auch so, dass ich auf die andere Weserseite musste.
Ja, auf jeden Fall. Weil sonst kommt man ja da schlecht hin zum Olbers Planetarium.
Genau.
Das heißt, es ist noch vorm St. Pauli-Damm, ne? Irgendwie der St. Pauli-Damm ist quasi dahinter, ne?
Es ist in der Werderstraße.
Werderstraße, genau, ja.
In der Werderstraße ist es drin. Und du gehst an der DGZRS vorbei, lässt die links liegen und biegst rechts rein in die Hochschule und kommst da in dieses versteckte Kleinod, wo wirklich Menschen arbeiten, die so wirklich so sehr lieben, was sie da tun. Sich auch manche so ehrenamtlich engagieren und so weiter. Und das ist so wirklich total schön zu sehen und zu hören.
Sehr gut. Ich habe hier noch eine kleine Notiz stehen und ein kleiner Reminder für dich, Renate, weil du gerade über das Olbers Planetarium redest. Die haben ja ebenfalls das Metalhenge mitgestaltet. Ne? Und ich meine mich daran zu erinnern, dass es auf deiner Bucketlist stand, wenn das Wetter jetzt ja wieder gut ist. Ne?
Das steht genauso, das wirst du auch genauso im Podcast hören, dass ich eigentlich gehofft habe, dass ich da ja endlich mal schon gewesen sein werde, was aber immer noch nicht passiert ist.
Okay.
Das steht da immer noch, da wirst du mich auch nicht mit loslassen, dass ich da noch nicht war. Ich muss mir noch mal überlegen, wo du noch nicht warst, um dich da ein bisschen zu nerven.
Oha, da ist die Liste länger wahrscheinlich, ja.
Ich dachte, du sagst gerade kürzer, weil schließlich bist du hier der Bremer und ich bin die Zugezogene.
Ja.
Der echte Bremer bist du.
Stimmt, ja.
Und ich nicht. Deswegen, eigentlich kann das alles nicht sein.
Deswegen bist du jetzt das Sternenkind und ich freue mich tatsächlich auf dein Gespräch mit dem Olbers Planetarium.
Ja, so hat mich noch niemand genannt, aber ja, hör einfach mal rein, es ist toll.
Alles klar, und dann wir hören uns im nächsten Monat. Bis dann, ciao.
Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bremen Podcast, wieder beim Ortstermin, diesmal auf der anderen Weserseite
Ich bin im Olbers Planetarium, das heißt aktuell noch ein bisschen in der Nähe, in einem Nebenraum und habe mit zwei Gästen hier zu tun und zwar mit Andreas Vogel und Marlon Mehrstedt. Hallo.
Ja, hallo.
Ich freue mich sehr, es ist Winter, wir haben gerade die Polarlichter hinter uns und sind alle noch begeistert und freuen uns an den Fotos und wir können jetzt schon über diesen Lieblingsort Planetarium sprechen, das finde ich ganz toll. Wir haben auch uns entschieden, dass wir uns duzen.
Ja.
So. Ja, Andreas, erzähl doch mal, was machst du beim Planetarium?
Ja, ich bin hier im Planetarium der Leiter seit 2007 und das Planetarium hier in der Neustadt befindet sich in der ehemaligen Seefahrtsschule, heute University of Applied Science in der Hochschule Bremen. Mhm. Und der Grund, dass wir ein Planetarium haben, ist ganz einfach. Wir bilden hier Nautiker aus, schon traditionell. Und die Nautiker mussten früher und auch heute noch navigieren lernen. Ja. Und zwar früher nach den Sternen. Heute macht das GPS, aber die Sternnavigation spielt immer noch eine wichtige Rolle. Und dementsprechend ist das Planetarium hier 1952 eingeweiht worden, noch nicht an diesem Standort, 1958. Und heutzutage spielt das Planetarium allerdings in der nautischen Ausbildung nicht mehr so eine ganz große Rolle. Dafür haben wir ungefähr 30.000 Besucher in unseren Veranstaltungen.
Mhm. Ja, ich habe auch schon viel gehört von Nautikern, die ich so kenne, dass die kennen sich auch wirklich trotzdem noch aus. Also so ein bisschen lernen mussten die das noch, zumindest eine ganze Zeit. Auch die ich hier erlebt habe, die ich kenne, die hier studiert haben noch, als dieser Standort hier noch sehr viel bespielt wurde von dem Studiengang. Und ja, das ist irgendwie, im ersten Moment denkt man das gar nicht. Ja, vielleicht, wenn man sich nicht beschäftigt, ja.
Ja, aber die Technik kann jederzeit ausfallen. Es war tatsächlich so, dass man überlegt hatte, ob man das Ganze abschafft, diese Stellarnavigation Astronavigation, bis man dann festgestellt haben, dass die Satelliten eben sehr anfällig sind. Einmal durch natürliche Ereignisse, wie zum Beispiel jetzt den Sonnensturm, der hat auch die GPS-Satelliten gehörig durcheinander gebracht. Mhm. Aber auch gerade in Krisenzeiten, wir haben ja weltweit einige Krisen, es gibt viele Orte auf der Welt, wo GPS zurzeit gar nicht zur Verfügung steht. Zum Beispiel, wenn man das Baltikum anfliegen will, da gibt es dann Störsender und da müssen die Piloten dann wieder auf Richtfunk zurückschalten.
Ja.
Und das kann natürlich in Krisenzeiten überall auf der Welt passieren. Deshalb hat man gesagt, nee, wir behalten es drin und jeder Student, der Nautik studiert, muss im ersten Semester die Astronavigation lernen.
Und das Witzige ist, finde ich, wenn man dann irgendwann Eltern ist und so Kinderfilme guckt, bei Vajana ist das ja auch so, dass sie sich auch schon nach den Sternen orientiert, als sie dann versucht so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in dem Film gibt es auch so Momente, dann guckt sie immer so mit den Fingern, wo ist das und wo ist der Stern und so weiter, dass sie auch da navigiert. Also das wird sozusagen noch unterschwellig auch so weitergetragen, weil sie ja auch auf einem kleinen Boot ist.
Ja, gerade die Polynesier zum Beispiel, die ja den gesamten Indischen Ozean und den Pazifik besiedelt haben, waren hervorragende Navigatoren und sind es teilweise heute auch noch, und zwar mehr oder weniger ohne technische Hilfsmittel.
Ja.
Und die haben sich wirklich einfach den Sternen orientiert. Das waren Erfahrungswerte und die haben die kleinste Insel mitten im Ozean gefunden.
Ja, und das Gleichnis zu heute sonst wäre, dass man, ob man bei Stromausfall arbeiten kann, ne? Also in anderen Berufen sozusagen. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar, dass viele Dinge, manche kann man machen, manche nicht, ne? Also wir sind schon fast schon so richtig tief drin. Möchte ich aber jetzt auch nochmal Marlon zu Wort kommen lassen. Bist du hier ehrenamtlich oder bist du hier angestellt? Wie ist das?
Ich würde sagen, das hat sich über viele Jahre hinweg verschieden entwickelt. Ich bin Marlon Mehrstedt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Planetarium. Ich bin ursprünglich über den Astronomiekurs aus der Schule da rangekommen. Das wird am Gymnasium wird das angeboten und das fand ich schon immer spannend, Astronomie, und dachte, warum nicht? Das will ich mir auf jeden Fall ja anschauen, den Kurs. Und da kam dann irgendwann auch die Frage auf, ob nicht auch mal freie Mitarbeiter noch ins Planetarium wollen. Das war jetzt 2015 und das fand ich so spannend, dass ich sage, ja, da wollte ich dazu. Da war ich dann auch erstmal freier Mitarbeiter, ehrenamtlich, genau das, was du jetzt gerade meintest. Mhm. Ich habe danach dann aber 2016 bis 2017 auch ein freies kulturelles Jahr dort gemacht. Also ich war auch Freiwilligendienstleister am Planetarium. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren in einem Minijobvertrag hier zusätzlich angestellt, wo ich dann quasi zusätzlich vieles im Büro, quasi eigentlich alle möglichen Arbeiten zusätzlich mache zu meinen Veranstaltungen. Und mich hat es hier irgendwie gehalten. Es ist eine Leidenschaft, die eben bleibt, aber es ist eben nicht mein Hauptberuf, sondern ich bin hier nebenbei sehr, sehr gerne.
Wir sind auch mitten im Betrieb da. Also gerade ist ja noch eine Veranstaltung, deswegen sitzen wir heute hier erstmal nebenan. Wie sieht dann so eine Woche im Planetarium aus?
Ja, üblicherweise haben wir am Vormittag Schulklassen oder Hortgruppen. Also heute haben wir erstmal eine Grundschulklasse gehabt, jetzt haben wir eine siebte Oberschulklasse und meistens so zwei Veranstaltungen am Vormittag, manchmal drei, wenn es passt. Dann ist eine kurze Mittagspause und am Nachmittag, je nachdem, in der Woche nicht ganz so viele einzelne Veranstaltungen, aber ab und zu einzelne Gruppen, Sonderführungen. Und am Wochenende haben wir tatsächlich ganztägig Programme von morgens bis spätabends, öffentliche Programme. Also in der Woche mehr Schulveranstaltungen, am Wochenende und in den Ferien natürlich dann ganz viel Familienprogramme, Kinderprogramme oder Late-Night-Shows, kulturelle Veranstaltungen für Erwachsene.
Und es gibt ja keine Saison dafür, oder? Weil Nein. Es geht ja eigentlich immer.
Nö, also eine feste Saison gibt es eigentlich nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist man im Winter noch mal ein kleines bisschen lieber im Planetarium als im Sommer. Aber so an sich kann man wirklich zu jeder Zeit immer ins Planetarium gehen, weil es auch im Sommer spannende neue Dinge wiederum am Sternenhimmel zu sehen gibt, die man eben im Winter nicht sehen kann. Man wirklich, eigentlich egal wann man ins Planetarium geht, immer neue Sachen nochmal wieder mitbekommen, neue Sachen lernt, die man, ich sag mal, vor 5 Monaten vielleicht dann nicht hätte sehen können.
Gibt es denn so Tipps, wenn man jetzt herkommen möchte, was man beachten sollte, was man auf keinen Fall mitbringen sollte oder was man mitbringen sollte? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo ihr sagt...
Ja, auf jeden Fall. Also wir empfehlen immer, die Karten rechtzeitig im Internet zu kaufen, weil wenn man spontan kommt, wir haben nur 35 Plätze im Moment, das ist natürlich für eine Stadt wie Bremen viel zu klein, da sind wir sehr, sehr häufig ausverkauft. Das ist natürlich schade, wenn man dann kommt abends und keine Karten mehr bekommt. Ja. Also auf jeden Fall sich vorher informieren, gucken, ob noch Karten da sind und möglichst vorher kaufen. Und was man nicht mitbringen sollte, ist, also man kann es zwar mitbringen, aber bitte nicht einsetzen im Planetarium, ein Handy mit Blitzlicht. Es gibt immer wieder Leute, die sind so fasziniert von dem Sternenhimmel, der ja auch wirklich toll ist, wir sehen ihn ja später auch noch, dass sie dann sagen, oh, das will ich unbedingt fotografieren, aber das funktioniert eben im Planetarium nicht, das ist eine Projektion, wenn ich da mein Handy raushol, sorge ich für Streulicht und wenn ich dann Blitz anmache, dann sieht man von den Sternen gar nichts mehr. Also
das stört auch die anderen, ne?
Stört auch die anderen, ja, das kommt dazu. Und dementsprechend das Handy am besten in der Hosentasche lassen. Ja. Und Essen und Trinken wird bei uns auch nicht im Planetarium so gern gesehen, weil natürlich bei den vielen Veranstaltungen, die wir haben, haben wir gar nicht die Kapazität, immer zwischen jeder Veranstaltung alles sauber zu machen.
Es ist eigentlich einfach kein richtiges Kino, wo man da
rumkrümeln darf. Nee, genau, haben ja auch keinen Popcornverkauf oder sowas, sondern es ist ja quasi eine Stunde wirklich kulturell, aber auch eben informativ, wo man aktiver, sag ich mal, auch zuhört, als dass man sich im Kino einfach nur zurücklehnt. Das ist
Kann man eher mit einem Theater vergleichen. Ja, ich sage auch immer, wir sind so eine Art Sternentheater. Genau, eine Theaterveranstaltung, da kommt auch keiner auf die Idee und nimmt eine Tüte Chips mit rein, gehe ich mal von aus. Und dementsprechend muss man das hier auch sehen als Veranstaltung, wo man mal eine Stunde sich unterhalten lassen kann. Und wir haben ja auch Veranstaltungen, die einen tieferen wissenschaftlichen Bezug haben. Wir haben auch Veranstaltungen, die sind dann mehr unterhaltsam, sodass da für jeden was dabei ist. Und da wird keinem hoffentlich langweilig.
Was sind das denn so mal konkret? Was ist denn in den letzten Jahren, was waren denn da so, vielleicht Veranstaltungen, mit denen man jetzt nicht rechnet oder was ist da so die Bandbreite? Es gibt ja schon unheimlich viele Sachen. Ne? Es gibt auch Konzerte, habe ich schon gehört. Ich fand das immer toll, zur langen Nacht der Museen kann man gut mit der Familie auch vorbeikommen. Es ist richtig viel los. Ich habe einmal auch dann auf der anderen Seite des Ganges dann so Rakete gebaut, konnte man so eine Rakete bauen und gucken und draußen die hochschießen, wie weit die geht, diese Papierrakete. Das ist auch sehr, sehr schön gewesen, so als Programm.
Also ich glaube, das, womit man wahrscheinlich am wenigsten direkt rechnet, sind wahrscheinlich unsere Musikprogramme abends, dass man wirklich mal einfach eine Stunde Pink Floyd oder Queen im Planetarium hören kann mit schönen Videos und Effekten. Das ist wahrscheinlich das, wo man wirklich am wenigsten mit rechnen kann. Und sonst haben wir wirklich ja bunte Bandbreite. Ja, also eigentlich alles Astronomische, wofür man sich interessieren kann, da haben wir irgendwie eine Veranstaltung zu. Oder man kann es immer gerne in Veranstaltungen fragen. Das ist das Schöne, du meintest ja, 35 Plätze haben wir ja auch nur. Und das Schöne ist eben, dass wir dadurch persönlicher sind. Mhm. Also wenn es Fragen gibt, können wir darauf eingehen. Das finde ich immer total gut.
Ja, ich denke auch, die Late-Night-Programme sind die... auch bei dem Publikum am beliebtesten. Das sind unsere Kulturprogramme und da nutzen wir sozusagen die immersiven Möglichkeiten des Planetariums. Man taucht ein und hat so ein bisschen Konzertatmosphäre, obwohl man ja nicht im Konzert ist, kann man wirklich die Musik nochmal ganz anders erleben. Zum Beispiel gerade bei Pink Floyd ist das so, das ganze Album Dark Side of the Moon kriegt nochmal in meinen Augen eine ganz andere Tiefe, wenn man diese Visualisierung dazu sieht. Wir haben aber natürlich auch Programme für ganz kleine, so ab 4 Jahre kann man kommen. Für die ganz, ganz kleinen Zweijährige ist es vielleicht noch nicht, aber wir haben auch zum Beispiel so kleine Märchen unterm Sternenhimmel wie Lars, der kleine Eisbär, wo man nicht nur was über den Sternenhimmel lernt, sondern auch ein bisschen über das Leben der echten Eisbären. Das ist eben bei uns auch immer ganz wichtig. Das Ganze fällt so ein bisschen unter den modernen Begriff Edutainment. Das heißt, die Leute kommen, haben Spaß, finden das interessant und hinterher merken sie, oh, ich habe ja was gelernt. Und das ist so, das ist unser Anspruch, dass Leute gut unterhalten, rausgehen und hinterher merken, oh ja, das war interessant und dementsprechend versuchen wir auch ein Programm für jeden irgendwie zu gestalten.
Wer macht dann die Videos dazu? Machen Sie die, haben Sie dann hier jemanden auch oder wie gibt es schon so Pakete wie bei Kinos, die man sich irgendwo buchen kann? Wie ist das? Also kann man das einfach irgendwie, also
machen. Ja, der größte Teil unserer Veranstaltung ist tatsächlich extern produziert, entweder als Kooperation mit anderen Planetarien, da sind wir auch gerade wieder an einer ganz neuen Show, die dann speziell Sterne zum Thema hat, wo wir dann gemeinsam mit anderen Planetarien, insgesamt 20, 25 Planetarien in Deutschland, Shows produzieren. Zum Teil kaufen wir auch Shows ein, weil wir als kleines Planetarium, wir werden größtenteils ehrenamtlich betrieben, wir haben nur eine hauptamtliche Stelle, wir haben nicht die Möglichkeit, hier große Produktionen zu fahren, dazu brauche ich mehr Mitarbeiter. Aber man tauscht sich eben unter den Planetarien auch aus, da ist keiner irgendwie so im Konkurrenzdenken, sondern die ganze Planetariumslandschaft in Deutschland ist wie so eine, ich sag mal so ein bisschen wie so eine große Familie, wo man sich gerne austauscht. Und dann gibt es natürlich auch Material, zum Beispiel von der ESA, von der NASA, was frei verfügbar ist. Das kann man sich noch ein bisschen entsprechend bearbeiten. Wir versuchen aber auch in Zukunft wieder mehr eigene Shows selber zu produzieren.
Gibt es irgendwie noch so einen Wunsch, der unbedingt im Planetarium mal laufen sollte oder irgendwer, der unbedingt mal reinkommen soll und da spielen soll oder sowas?
Ja, ich hätte schon, wenn es möglich wäre, gerne mal Brian May selber im Planetarium. Das ist ja der Gitarrist von Queen. Und was viele nicht wissen, Musik ist ja eigentlich nur sein Hobby. Er hat ja einen ganz anderen Beruf. Er ist nämlich promovierter Astrophysiker.
Oh mein Gott!
Ja, das wissen viele gar nicht. 2002 hat er promoviert in Astrophysik. Er hat schon sozusagen vor langer Zeit studiert. Hat promoviert. Ja. Und dann ist die Musik dazwischen gekommen. Und dann hat er ein paar Jahrzehnte lang gar keine Zeit mehr gehabt, sich darum zu kümmern. Und dann hat er dann 2002 quasi nach dem Ende von Queen mehr oder weniger, obwohl er immer ja noch auf Tour geht, hat er dann promoviert und ist da auch sehr aktiv, zum Beispiel beim Asteroid Day, den versucht er zu vermarkten oder zu promoten, vermarkten ja nicht, er will ja kein Geld damit verdienen. Da geht es um die Gefahren aus dem Weltall. Zum Beispiel warnt er dann immer wieder davor, dass Asteroiden zum Beispiel die Erde treffen könnten. Jetzt braucht man keine große Angst haben, aber man sollte den Himmel ab und zu mal im Blick behalten. Mhm.
Ja, die Liste der Hollywood-Filme zu dem Thema ist ja auch etwas länger, würde ich sagen.
Ist ja immer spannend, ja.
Ich finde, wenn man das einmal so ausgesprochen hat im Podcast, wer weiß, was dann passiert. Ne? Vielleicht gibt es noch irgendein deutsches Pendant, aber dieser Brian May muss ja einfach in den Talenttopf gefallen sein. Also erfolgreiche Musik und dann auch noch in der Wissenschaft.
Ja, das stimmt.
Hast du auch noch einen Traum?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt zwingend einen Traum habe, wer ins Planetarium kommen soll. Ich glaube, diesen Gedanken hatte ich noch nie, aber das mit Brian May finde ich eine wirklich tolle Idee eigentlich, weil wer passt, glaube ich, besser dazu? Als ich meine, wir haben die Queen Show, er moderiert sie ja sogar an in dem Video, das ist sehr schön. Und sonst, ich glaube, ich bin einfach froh darüber, wenn wir immer stückchenweise neue Sachen haben. Wir kriegen regelmäßig mal ein neues Programm, wenn wir einfach immer wieder up-to-date bleiben, da bin ich schon froh drüber. Ansonsten jeder, der vorbeikommen möchte, einfach mal ins Planetarium vorbeikommen, sich trauen, Fragen zu stellen. Ich glaube, da habe ich gar nicht so zwingend die Person, wo ich sage, das wäre toll.
Findet ihr, das ist ein romantischer Ort? Es ist ja schon ein romantischer Ort, oder?
Doch, kann es auf jeden Fall sein. Es ist ja unter den Sternen, es ist dunkel im Raum. Das ist schon wirklich schön. Wir haben jetzt für Valentinstag so auch wieder ein Valentins-Special. Also es ist schon ein Ort, wo der romantisch sein kann. Der aber natürlich für uns auch trotzdem wissenschaftlich bleibt, beziehungsweise natürlich auch mal, wir haben ja den Bildungsauftrag ja auch, der auch kulturell bleibt, aber ich würde sagen, unter den Sternen einfach so ein bisschen zu liegen nicht, aber sich zurücklehnen zu können, das ist schon heimelig, das ist schon schön.
Andreas hat ja auch schon mal angedeutet im Vorgespräch, dass er auch schon schöne Sachen dann passiert sind.
Ja, wir haben relativ häufig Heiratsanträge unter dem Sternenhimmel. Ja. Das kommt also gar nicht so selten vor. Und bisher haben wir eine Erfolgsquote von 100%. Es hat noch nie jemand Nein gesagt. Ja. Und wir wissen auch, dass einige Leute dann, die kamen dann Jahre später mit ihren Kindern und sagen, ja, und hier haben wir sozusagen uns verlobt. Und wir würden natürlich unheimlich gerne auch die Leute hier trauen. Also wir haben öfters Anfragen, dass Leute fragen, kann man nicht auch bei euch unter dem Sternenhimmel heiraten? Das geht im Moment leider noch nicht, aber ich hoffe, dass das eines Tages möglich sein wird. Ja. Wir planen ja auch noch ein etwas größeres Planetarium in Bremen. Da werden die Vorbereitungen, das ist kein Geheimnis, steht auch im Koalitionsvertrag. Beim Universum Science Center soll ein schöneres, moderneres Planetarium gebaut werden und spätestens da hoffe ich, dass wir es dann auch hinbekommen, dass Leute unter dem Sternenhimmel sich das Ja-Wort geben können und sich nicht nur verloben können.
Ja, das ist ja schon ganz viel Perspektive. Was ist denn sonst, ja, Hochzeitsantrag ist vielleicht, oder Heiratsantrag ist nicht so, vielleicht nicht so kurios, aber es sind so andere Sachen, Erlebnisse in den letzten Jahrzehnten so gewesen, wo ihr sagt, ja, das zeigt auch vielleicht ein bisschen, wie herzlich der Ort ist. Also ich habe es hier auch immer so erlebt, dass alle so begeistert von dem Thema sind und dass man dadurch einfach auch schnell irgendwie so ein mehr Interesse an Wissenschaft hat wirklich, weil die Person, die das einem so vermittelt, so richtig so richtig tief drin ist, aber auf so eine richtig begeisterte und so ansteckend begeisterte Art irgendwie.
Mhm. Ja gut, das ist ja jetzt ja vor allen Dingen auch, wir sind ja alle Freiwillige hier, die oder freie Mitarbeiter, die das ja quasi aus Leidenschaft machen, eben weil wir auch ein gemeinnütziger Verein sind. Das ist ja dann etwas, wo wir dann quasi auch das Eigeninteresse daran haben, möglichst die Leute mit Staunen rauszubringen. Mhm. Und wenn man sich selbst dafür auch begeistern kann, dann steckt das irgendwann an, wenn man dann über die Sterne erzählt und dann ist man gerade selbst erstaunt darüber und dann bringt man die anderen Leute auch gleich zum Staunen mit. Ich glaube, das ist für uns hier ganz praktisch, dass wir eben jetzt aktuell dieser persönliche Standort ja irgendwie sind, dass wir quasi wie so eine kleine Planetariumsfamilie hier auch agieren, wir alle aber auch eben wirklich leidenschaftlich immer mit dabei sind.
Ja, ich habe ja ganz viele engagierte junge Leute, beziehungsweise die als junge Leute hier anfangen und dann oft wirklich Jahrzehnte da bleiben. Ja, ja.
Das ist fast, nicht so einfach.
Nee, fast alle Leute, die hier ein freiwilliges kulturelles Jahr gemacht haben, sind hinterher hier geblieben und während des Studiums und teilweise auch noch im Berufsleben sagen sie, das Planetarium, das lasse ich nicht wieder los. Mhm. Und gerade unser Bildungsauftrag ist natürlich wichtig, weil gerade so die Naturwissenschaften, die sind ja in den Schulen nicht unbedingt die beliebtesten Fächer, so bei einigen schon, aber eigentlich haben wir viel zu wenig Leute, die naturwissenschaftliche Ausbildungen angehen, Ingenieure, Techniker und Bremen ist die Stadt der Raumfahrt. Das ist Europas Raumfahrt-Hauptstadt. Und da braucht man natürlich junge Leute, die sich überlegen könnten, vielleicht gehe ich irgendwie in die Raumfahrtindustrie. Und das Interesse muss man natürlich früh wecken. Und insofern versuchen wir auch wirklich schon, die Allerkleinsten zu begeistern für Wissenschaft, für Fragen. Bleibt neugierig. Und ein Ort wie das Planetarium, das kann das eben besonders gut, weil diese besondere Atmosphäre unter den Sternenhimmel, die packt einen ganz schnell. Und wenn man dann noch Mitarbeiter hat, die sich für das Thema selber begeistern, dann springt die Begeisterung eben ganz häufig auch auf die jungen Leute über.
Und es zieht ja auch wirklich jeden hierher. Du hattest ja noch am Anfang gefragt, was für Kuriositäten oder was für Gruppen hier überhaupt alles herkommen. Das ist ja, eigentlich kommen alle hierher. Also auch in Sonderveranstaltungen von irgendwelchen Firmenfeiern zu Familiengeburtstagen, zu eben Heiratsanträgen, zu, eigentlich kann man sich's aussuchen. Also wir haben so viele Arten von Sonderveranstaltungen irgendwie schon gehabt, weil, und auch jede dieser Gruppen, egal was der Anlass war, geht danach eigentlich auch mit einem Lächeln dann immer da raus, weil sie eben, auch wenn es eine Firmenfeier von einem Ingenieurbüro war oder sowas, selbst die haben dann neue Sachen am Sternenhimmel gelernt. Ich glaube, das ist wirklich ein kunterbuntes Publikum im Endeffekt, was wir an verschiedensten Veranstaltungen oder auch in der öffentlichen Veranstaltung natürlich auch haben.
Ja, definitiv. Ja. Wir haben tatsächlich wirklich quer durch alle Bildungsschichten, das ist uns auch wichtig, haben wir Publikum und wir können es auch anpassen. Wir haben auch Förderschulen immer sehr, sehr gerne hier. Mit denen kann man dann eben auf einem etwas anderen Niveau was machen und die sind immer ganz begeistert. Aber wir haben auch tatsächlich Studenten hier, die nun jetzt irgendwie Raumfahrtwissenschaften studieren und auch die lernen hier nochmal was. Also das ist der Vorteil dieses kleinen Hauses, dass wir da sehr individuell auf einzelne Gruppen eingehen können.
Ja. Und die Ehrenamtlichen, sind die auch alle, studieren die jetzt auch alle Physik und Astrophysik oder irgendwie so? Oder was, wie ist da so der Hintergrund dann?
Also ich würde sagen, jetzt mal auch aus eigener Erfahrung, es gibt immer eine Handvoll, die auch danach mal anfangen, Physik zu studieren. Aber ich würde sagen, da hast du die Erfolgsquote 50-50. Meistens machen wir dann doch ganz andere Sachen. Wir sind tatsächlich die, die hier arbeiten, auch aus den buntesten Feldern. Also wir haben angehende Lehrerinnen und Lehrer in auch den verschiedensten Fächern, nicht zwingend Physik, sondern Deutsch und Kunst, Biologie und andere Fächer. Wir haben Informatiker hier, wir haben, ich meine, ich bin Straßenbahnfahrer.
Ach Mensch, ich wollte die ganze Zeit
studiert. Ich habe auch studiert, ja genau, ich habe auch studiert, weil das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe Bauingenieurwesen studiert, warum ich jetzt gewechselt habe, ist hier wirklich ein ganz anderes Thema. Und jetzt bin ich gerade Straßenbahnfahrer und bin ja trotzdem hier im Planetarium. Also ich würde sagen, eigentlich so die einzigen konstanten physikstudierten Stellen ist ja eigentlich unser Leiter. Und dann sind wir ganz viele kunterbunte Leute, die einfach Eigeninteresse an Astronomie haben. Genau.
Ja, also dann ist ja die Schwelle auch recht niedrig, wenn man jetzt sagt, man will irgendwann sich engagieren oder so. Das macht jetzt nichts, wenn man, also es ist wahrscheinlich kein Platz frei, weil alle da sind, aber das wäre okay, wenn man Germanistikerin ist oder so.
Ja, das wäre überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist, dass man gerne mit Menschen arbeitet und dass man gewisse Entertainer-Qualitäten hat. So ein bisschen Showmaster darf man ab und zu mal spielen. Wenn man jetzt ganz schüchtern ist und nicht gerne von Menschen redet, dann ist es der falsche Job. Aber ansonsten kann man sich hier gerne einbringen, auch ohne, dass man Physik oder Astronomie studiert hat.
Ja. Quasi, wenn man es als Leidenschaft hat, nebenbei. Es ist eigentlich immer schön, egal, was man sonst nebenbei arbeitet oder macht.
Das Planetarium ist ja nicht der einzige Ort, über den wir heute sprechen wollten, weil ihr habt ja auch noch maßgeblich einen anderen Ort mitgestaltet. Und vorhin hast du gesagt, es ist womöglich der windigste Ort Bremens. Das finde ich hochinteressant. Der windigste Ort Bremens. Andreas, erzähl doch mal.
Ja, die Geschichte hat vor ein paar Jahren angefangen, als ein Künstler, Thomas Roth, sich ans Planetarium an mich gewendet hat und sagt, er hat eine ganz tolle Idee, er würde gerne was gestalten in Bremen. Und zwar hat er die Idee gehabt, auf dem stillgelegten Teil der Bremer Mülldeponie, die ja nun die höchste Erhebung Bremens ist, eine Installation zu machen, einen Aussichtspunkt. Mhm. Und seine Idee war, das Ganze an Stonehenge zu orientieren. Und so kam dann irgendwann der Begriff Metalhenge auf. Und ich bin dann mit dem Künstler hoch, habe mir das Ganze angeguckt, habe da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig dran geglaubt, dass das so schnell realisierbar wird, dass man da Leute findet. Ja. Aber der Herr Roth hat da wirklich sehr, sehr engagiert sich drum gekümmert. Und ich habe das ganze Projekt dann ein bisschen abgegeben, weil das Planetarium und Metalhenge zusammen, das ist dann doch ein bisschen zu viel der Aufgaben. Mhm. Und die Kollegen, die haben das Ganze dann begleitet, mit ihm die Berechnung gemacht und ein ganz, ganz tollen Ort geschaffen. Aber dazu kann Marlon mehr erzählen, weil der ist da ganz, ganz aktiv und ganz regelmäßig da oben, nicht nur tags, sondern auch nachts.
Ja, es lohnt sich auch zu jeder Zeit. Das ist ja schön. Metalhenge ist immer offen.
Es hat aber auch nichts mit Heavy Metal immerhin zu tun, für alle, die zuhören.
Das nicht, aber wir haben auch schon eine Metal-Band gehabt, die oben mal so ein bisschen Musik für sich selbst gemacht hat. Also Metal hat irgendwie alles möglich. Ja. Es ist ja ein offener Ort. Es ist ja wirklich ein offener Ort, wo jeder zu jeder Zeit hin kann. Maßgeblich beteiligt jetzt in den ersten Jahren der Entwicklung von Metalhenge war hier im Planetarium dann ja vor allen Dingen auch Dieter Vornholz, also der ehemalige Leiter des Planetariums vor Andreas. Der hat sich um all die möglichen astronomischen Berechnungen gekümmert, weil der Anspruch von Thomas Roth war es ja auch, es soll nicht nur aussehen oder irgendwie ein Hommage an Stonehenge sein, sondern, so wie Stonehenge auch, soll es eben irgendwie astronomisch ja auch ausgerichtet sein. Es soll einen astronomischen Sinn sozusagen auch haben. Und über die verschiedensten, Gespräche, Berechnungen und immer wieder neue Sachen nochmal anschauen, wurden dann eben für diese Metallstelen, die dort oben sind, quasi Standorte gefunden, sodass die auch dann einen astronomischen Zweck erfüllen. Das heißt, wenn man oben in der Mitte ist auf Metalhenge, hat man insgesamt in dem Kreis 24 Stelen, drumherum muss noch eine weitere, 25 insgesamt, die alle auch eben einen astronomischen Hintergrund haben. Und Das hat, ich weiß nicht genau, wie lange exakt, aber ich meine ungefähr 3 Jahre war es so von der ersten festen Planung bis zur Eröffnung. 2021 wurde Metalhenge eröffnet offiziell im Juli. Das heißt, wir haben dieses Jahr dann das 5-Jährige. Und da wird, seitdem es dann auch eröffnet ist, wird dort regelmäßig zu astronomischen Terminen, nenne ich es jetzt mal ganz kurz, was gemacht. Aber sonst kann man natürlich jederzeit auch dort hochgehen. Also das nächste, wo wir zum Beispiel wieder von Metalhenge auch mit dabei sind, ist dann die Tag- und Nachtgleiche im März. Also wir haben immer Wintersonnenwende, Tag- und Nachtgleiche, Sommersonnenwende, Tag- und Nachtgleiche. Und zu den Terminen sind wir immer da, weil auch Stelen danach ausgerichtet sind, dass wir quasi gucken können, oh, passt das jetzt? Können wir da schöne Fotos machen? Kann man das von oben gut sehen?
Willst du es nochmal erklären, Tag und Nacht?
Genau, also Tag und Nachtgleiche ist ja quasi immer dann Frühlingsanfang und Herbstanfang, wenn der Tag genauso lang ist wie die Nacht. Wenn wir quasi 12 Stunden Sonnenlicht haben, 12 Stunden kein Sonnenlicht haben, mal eben kurz einfach erklärt. Mhm. Wintersonnenwende ist ja quasi der kürzeste Tag des Jahres. Das ist dann immer so 21. 22. Dezember. Und Sommersonnenwende ist ja der längste Tag des Jahres. Das ist dann so 20. 21. Juni rum. Und die Tag- und Nachtgleichen sind eben quasi genau die Punkte dazwischen sozusagen, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Und im Laufe des Jahres ändert sich auch der Ort dadurch, wo die Sonne auf- und untergeht am Horizont. Und danach sind eben auch dann einige dieser Stelen orientiert. Das heißt, wenn man dort oben steht, würde man die Sonne zu einem anderen Punkt oder an einem anderen Punkt untergehen sehen zur Wintersonnenwende im Vergleich zur Tag- und Nachtgleiche oder eben Sommersonnenwende. Eben an einem ganz anderen Punkt am Horizont dann. Und danach wurde dort eben wirklich einiges orientiert. Auch andere Sterne, andere astronomische Bereiche sind dort auch ausgerichtet. Aber es ist eben wirklich ein Ort geworden, der so eine, ja, wirklich Hommage irgendwie an Stonehenge auch ist. Es ist zeitlos, weil es sind Metallspundwände aus Häfen, die also diesen verrosteten Stahl quasi diese Optik haben.
Also auch nachhaltig.
Ja, im Endeffekt schon.
Weil diese, verwertet,
ja. Genau, diese Hafenspundwände, die werden ja irgendwann, wenn sie marode sind, werden die ja nicht mehr gebraucht. Mhm. Die werden dann ja verworfen. Und das sind eben Hafenspundwände, die dort dann, wenn es auch nicht sehr einfach war, aber mit großem Equipment ein bisschen auch verbogen worden, sodass sie eben nicht aussehen wie Geburtstagskerzen auf einer Torte, sondern eben so ein bisschen, naja, sagen wir mal, natürlicher geformt aussehen. Und somit einen sehr, ja, speziellen Raum, sehr schönen Raum dort oben auch bilden. Was ich an dem Ort ja auch einfach wirklich toll finde, ist, dass es ja quasi ein Scheidepunkt so ungefähr in Bremen ist. Weil in die eine Richtung, in die man schaut, sieht man nur die Stadt. Alles, was eben Häuser, was auch immer, also komplett, die ganze Stadt, die Stadtlichter. Und weil es eben genau auf dem Punkt der Blocklanddeponie ist, sieht man in einer Richtung das Blockland, also die Natur quasi, auch wenn das Blockland ja angelegt ist, aber trotzdem die Natur, das Grüne. Mhm. Ja.
Das ist ja wirklich auch ein symbolischer Ort. Das, genau. Den hat der Herr Roth ja auch ganz bewusst ausgesucht, weil er sagte, ja, wir gucken da aus die Richtung, wo wir herkommen, genau. Landwirtschaft, in die andere Richtung Zivilisation. Wir stehen hier auf den Resten der Zivilisation, das, was die Zivilisation zurücklässt, den Müll. Also wirklich auch sich Gedanken gemacht. Und das passt natürlich astronomisch auch sehr gut, denn unsere heutige Kultur, die ist ja tatsächlich, wenn man so will, so 12, 13, 14.000 Jahre alt. Vorher waren unsere Vorfahren alles Jäger und Sammler und haben vor 13.000, 14.000 Jahren, vielleicht auch vor 12.000 Jahren angefangen, sesshaft zu werden. Es ging nur dadurch, dass man astronomisch den Himmel beobachtet hat, weil Landwirtschaft ist ja nur möglich, wenn ich einen Kalender habe. Ich muss ja wissen, wann ist die Zeit für die Aussaat? Wann muss ich mir ein Winterfahrrad anlegen? Und das hat man eben tatsächlich in den Anfängen der Astronomie über Beobachtung der Sonne gemacht. Und das Ganze kommt eben da oben auf Metalhenge zusammen. Und deshalb ist dieser Ort sozusagen verbindet Wissenschaft, Kultur, Geschichte miteinander. Also es ist ein sehr, sehr spannender Ort.
Ja. Und die Webseite, es gibt eine extra Webseite dafür. Ja. Und da habe ich auch gesehen, es gibt da einen extra Audioguide. Das heißt, man könnte so richtig, so unabhängig von irgendwelchen anderen Leuten einfach hingehen und sich das dabei anhören und erklären lassen. Ne?
Genau. Also wenn jetzt quasi mal wir jetzt nicht oben sind, weil eben auch ein bestimmtes astronomisches Event ist, kann man sich auf der Website wirklich zu jedem, ja, eigentlich zu jedem Detail, was es dort oben gibt, dann über einen Audioguide alles mögliche anhören. Auch zur Geschichte von, wie das entstanden ist, der kulturelle Hintergrund, aber auch, was bedeutet jede einzelne Stele oder auch, was können wir am Horizont sehen. Also da kann man sich richtig selber auch mal mit beschäftigen und dort mit Kopfhörern mal schauen, was man so Schönes sehen kann.
Ja, und das ist gerade für unsere Podcast-Hörenden, glaube ich, voll das Ding, dass man das so besichtigen kann, zeitunabhängig und einfach so hören kann.
Genau.
Ja. Würdet ihr sagen, es wäre cool, noch so einen Ort, also was noch so einen astronomischen Ort zu machen, wo man vielleicht nicht weit gucken kann, aber woanders hingucken kann? Oder überlassen wir das einfach dem Universum, welcher Künstler, welche Künstlerin vielleicht mal wieder eine Idee hat? So. Es kommt ja jetzt auch ein neues Planetarium. Ich meine, das ist ja auch schon viel.
Ja, ist dann ja auch dichter an Metalhenge dran. Vom neuen Planetarium aus wird man Metalhenge sehen können tatsächlich, weil beim Universum Science Center, wenn man zum Beispiel auf den Turm der Lüfte steigt, da oben ist ein kleines Fernrohr, da kann man wunderbar rübergucken, nach Metalhenge rüberwinken. Ja. Da kann man sich dann durchaus vorstellen, dass man dann da auch Aktionen auf beiden Seiten macht. Also wenn es Künstler gibt, die noch tolle Ideen haben und noch irgendwelche Hilfe brauchen, die dürfen sich immer gerne bei uns melden. Ja. Wir unterstützen sowas immer sehr, sehr gerne.
Ja,
das klingt toll. Jetzt haben wir über diesen Lieblingsort, an dem ihr arbeitet und euch engagiert, gesprochen. Wir können ja noch mal rüberschwenken zu Bremen überhaupt, denn wir sind ja der Bremen-Podcast. Und ja. Da würde ich euch gerne noch mal fragen, habt ihr so Lieblingsorte für euch so privat, die ihr teilen möchtet? Ne? Man möchte vielleicht nicht alles, ich möchte da nicht alle treffen oder so.
Ja, also neben dem Planetarium und Metalhenge natürlich, ist jetzt kein Geheimtipp, bin ich immer sehr, sehr gerne hier an der Schlachte, weil ich diese maritime Atmosphäre gerne mag. Also ich sitze da ganz gerne oder gehe da rüber. Das verbindet mich sozusagen mit Bremen, die Weser, mit den Gezeiten. Wir sind ja nicht so weit vom Meer entfernt, dass wir keine Gezeiten haben. Und das ist sozusagen, verbindet das ganz toll. Wäre noch schön, wenn man jetzt noch irgendwie sagen würde, wir würden da an die Weser vielleicht jetzt nochmal irgendwie zum Beispiel die alte Ariane-Rakete, die ja mal im Hafen stand und langsam vor sich hinrostete, dieses Modell dorthin stellen. Dann hätte man nämlich sozusagen die Ursprünge Bremens als alte Handelsstadt, als Hansestadt mit den Schiffen und der Ausblick auf die Moderne. Also wenn man da jetzt noch irgendwie so eine Raumfahrtausstellung hätte und zeigt, Bremen hat den Wandel geschafft, Strukturwandel von der alten Hafenstadt, von den Werften, die dann ja in den 80er Jahren auch große Krisen in Bremen verursacht haben. Und Bremen hat sich neu aufgestellt und jetzt gucken wir in die Zukunft mit der modernen Raumfahrtindustrie. Mhm. Also das wäre eine tolle Sache, wenn man dann die Schlachte noch ein bisschen in die Richtung mit umgestalten würde.
In der Stadt war es ja mal kurz, blitzte es ja aus.
Genau,
der Space Hub. Mit dem Space Hub, ne? Haben wir es mal temporär erlebt. Es ist sehr gut aufgenommen worden, sehr gut angekommen. Aber ja, und man sieht es ja auch an der Waterfront. Da gibt es ja auch, kann man auch so autonom einen Audio-Walk zu diesem ganzen Thema Werft und zu sich anhören. Der ist auch sehr... sehr schön gemacht mit ganz vielen O-Tönen und so weiter. Ja, aber warum nicht?
Ja, das ist spannend. Diesen Audioguide, den kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Wieder was gelernt.
Ja.
Muss ich mal reinhören.
Den muss ich auch mal verlinken.
Ja,
ja, jetzt kannst du.
Jetzt ja, jetzt kann ich. Jetzt,
jetzt kannst du dir natürlich.
Ich glaube, ich habe gar nicht so wirklich jetzt die festen Lieblingsorte. Also ich bin ja selber auch gebürtiger Bremer und... mich zieht's an viele Orte hier in Bremen. Ich gehe gerne mal in eine kleine Bar irgendwie im Viertel. Ich bin natürlich gerne im Planetarium. Ich bin gerne auf Metalhenge. Viel Kultur, was es in Bremen gibt, in der Innenstadt, aber auch drumherum, kann ich mich gar nicht irgendwie dran satt sehen. Dann auch wiederum andererseits so ein bisschen nerdmäßig vielleicht auch der Flughafen, der ganz nah dran ist, dass man da mal rausschauen kann, sich das angucken kann.
Und mit dem Fahrrad auch so hinten lang fahren.
Genau, ja, diesen man kann ihn ja umfahren, einfach den Flughafen auch. Ja. Man kann da quasi sich das ja alles auch von nahem sozusagen anschauen.
Ja.
Und auch das viele Grün. Das viele Grün, was Bremen hat, egal ob man jetzt irgendwo in den Parks hier in der Innenstadt oder in einem Stadtbereich ist oder eben außerhalb Grollander Wiesen, der Bereich Blockland oder auch die Seen. Also deswegen ist nur ein festen Lieblingsort, abseits vom Planetarium natürlich, habe ich glaube ich gar nicht, aber viele einzelne, die ich in den letzten 27 Jahren in Bremen kennenlernen durfte.
Ja, hier, wenn man hier die Straße weiterfährt zum Kuhhörten und so weiter, ist man ja auch gleich im Grünen. Ne?
Ja, das ist ja das Schöne. Genau. Bremen ist ja die Stadt der kurzen Wege. Irgendwie. Ja. Man kann fast alles mit zu Fuß erledigen. Und ein Ort ist mir tatsächlich noch eingefallen, den habe ich eben gerade vergessen. Nämlich immer, wenn ich Besuch von außerhalb habe, von Leuten, die zum ersten Mal in Bremen sind, die kriegen natürlich immer eine Stadtführung.
Ja.
Und da muss natürlich das Geschichtenhaus dabei sein. Also das Geschichtenhaus finde ich auch ganz fantastisch. Bin ich immer wieder gerne im Schnurr, wer es nicht kennt, unbedingt mal ins Geschichtenhaus gehen.
Ja.
Das wäre tatsächlich auch eine Frage, wie ihr das konzipieren würdet, wenn Besuch da ist. Bei mir ist es auch manchmal so, der Besuch kommt ja auch wieder. wenn man es einmal gemacht, also beim ersten Besuch hat man ja so eine Tour, die man macht, was man unbedingt sehen muss. Und beim zweiten Besuch hat man ja auch nochmal so, ja, wie passe ich das jetzt an?
Ja, aber es gibt ja so viele tolle Orte, zum Beispiel der Bürgerpark ist toll. Da, wenn das Wetter schön ist, kann man in den Bürgerpark reingehen, zeigen. Wenn man
und man kann es mit dem Universum
verbinden. Universum verbinden. Bremen hat tolle Museen, das Universum Science Center, das Überseemuseum ist immer ganz toll. Oder auch Gebiete wie zum Beispiel Fegesack mit den Fähren. Dann ist man auf der einen Seite die alte sozusagen Walfängerstadt Fegesack und auf der anderen Seite ist man dann wirklich dann in den Feldern, wenn man der Felder rüberfährt, dann ist da... Kommt da ja nicht mehr viel.
Hat aber auch noch so ein bisschen Street Art für die Jüngeren, die sich dafür interessieren, wenn man dann in dem Werder so an dieser Wand vorbeifahren kann, wo ganz viel Graffiti ist und so weiter. Ne? Das ist eigentlich auch ganz schön, finde ich, wenn man dann so den Wechsel hat von dem schönen alten Fegesacker Hafen, wo ein alter Rettungskreuzer auch steht und alles Mögliche ist. Ne?
Ja. Ansonsten ist ja auch, finde ich, gerade wissenschaftlich und historisch oder geschichtlich ja auch Auswandererhaus oder Klimahaus in Bremerhaven. Das sind natürlich auch tolle Ziele für das zweite Mal in Bremen. Ja. Dann kann man das in Bremerhaven natürlich auch mal sehr schön zeigen.
Da freuen sich meine Kolleginnen
also Bremerhaven-Podcast. Ja, also Bremerhaven und Bremen sind sicherlich mehr als ein, zwei oder drei Besuche wert. Da kann man immer wieder was Neues entdecken.
Ja.
Ja, ich glaube, dann haben wir ja schon mal einen Plan, wie wir da weiter vorgehen, würde ich sagen. Und was man für Unternehmungen machen kann. Ich war noch nicht auf Metalhenge, das geht gar nicht. Das heißt, das erzähle ich schon seit mehreren Folgen meinem Kollegen, meinem Co-Host Olaf, dass ich da die ganze Zeit mal hin möchte. Das muss jetzt auch mal passieren. Na, dann schauen wir jetzt mal rüber.
Ja, gehen wir mal rüber, oder? Lass uns doch mal reingehen.
Danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war der Bremen-Podcast. Ihr habt Fragen und Anregungen, schreibt uns via podcast@wfb-bremen.de. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung in deinem Podcast-Player des Herzens. Dieser Podcast wird herausgegeben von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weitere Kulturtipps, Konzerte, Kino, Lesungen, Theater findet ihr auf dem Veranstaltungskalender unter www.bremen.de/Veranstaltung. Interessierte Übernachtungsgäste können sich direkt an unsere Bremen-Profis wenden. Pauschalen, Stadtführungen und Hotels finden sich auf tourismus.bremen.de. Oder ihr ruft unsere Bremen-Profis an. Unter der Telefonnummer 0421 30 800 10 erreicht ihr sie.